Nix mit Rambo Zambo heute zum 70. Friedrich Merz absolviert einen normalen Arbeitstag, so wurde es zumindest angekündigt. Zum ersten Mal feiert ein Kanzler den 70. Geburtstag im Amt. Adenauer war bei seiner Wahl schon 73 und hatte eine größere Fangemeinde. Ja, was gibt es zu feiern für den Sauerländer? Die SPD schenkt ihm in der Koalition nicht wirklich viel. Und die Jungen seiner eigenen Partei, die fordern mehr für ihre Generation bei der Rente. Gute Wünsche und auch launige Reden, die gab es aber dann doch am Nachmittag bei einem Empfang. Und vielleicht war ja auch eine Stadtansicht dabei unter den Geschenken. Runder Geburtstag, kantiger Kanzler, Merz und sein Führungsstil, unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Katharina dos Santos-Winst. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende der jungen Gruppe, die Merz das Leben ein bisschen schwer macht, aber sie kommen auch jetzt vom Geburtstagsempfang. Anna Lehmann ist bei uns, sie ist Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ, die Tageszeitung. Ich begrüße Hanna Bethke, Redakteurin im Ressort Innenpolitik der Welt und Welt am Sonntag. Und Professor Dr. Michael Koss ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU an der Leuphana-Universität Lüneburg. Frau dos Santos, Sie waren beim Geburtstagsempfang des Kanzlers. Was hat er denn geschenkt bekommen?
Also genau, die Fraktion hatte zu seinem Geburtstag diesen Empfang heute ausgerichtet im Bundestag, hatten einige Gäste dazu geladen, unter anderem war auch der Vizekanzler Lars Klingbeil dabei, aber auch die Fraktionsführung der Grünen, und der hat mehrere Geschenke erhalten, obwohl wohl in der Einladung stand, dass er eigentlich keine möchte, aber so ist es manchmal am Geburtstag, da bekommt man eben auch was geschenkt. Unter anderem hat er von der Fraktion eine Deutschland-Flagge geschenkt bekommen, und nicht irgendeine, sondern die hing bis vor kurzem tatsächlich noch am Bundestag. Und bevor die Frage aufkommt, natürlich haben wir die dann auch ersetzt.
Okay, über die Reden reden wir vielleicht später noch. Aber was wünschen Sie Friedrich Merz zum Geburtstag?
Persönlich wünsche ich ihm alles Glück der Welt und vor allem viel Gesundheit. Das braucht man immer. Dass er viel Zeit auch noch mit seiner Familie hat, dass er uns erhalten bleibt, eine erfolgreiche Kanzlerschaft hat. Und politisch wünsche ich ihm natürlich auch, dass er ein erfolgreicher Kanzler bleibt und noch viel von seiner Amtszeit hat.
Da können Sie auch was zu beitragen wahrscheinlich, ne? Frau Lehmann, was würden Sie Friedrich Merz wünschen zum Geburtstag?
Ja, Gesundheit geht natürlich immer, zumal mit 70. Da hat man das umso nötiger. Und ich wünsche ihm vielleicht auch ein bisschen mehr so eine innere Balance und Ausgeglichenheit, also dass er sich nicht immer treiben lässt von Stimmungen und Stimmen, sondern vielleicht manchmal mehr bei sich ist und auch den Mut hat, zu seinen moralischen Werten und zu seinem moralischen Kompass zu stehen. Ich habe manchmal das Gefühl, das funktioniert nicht immer.
Okay. Frau Bethke, was sind Ihre Wünsche für den Kanzler?
Ich nehme Merz nicht als einen Getriebenen wahr, und ich wünsche ihm jetzt vor allem in politischer Hinsicht eine stabile Regierung. Ich wünsche dieser Koalition, dass sie die Legislatur gut durchhält und sich handlungsfähig zeigt, denn dieses Land braucht das. Nichts dringender in diesen schwierigen Zeiten.
Und Herr Koss?
Ich glaube, ich wünsche ihm ein bisschen die Summe aus allem, Gesundheit sowieso, aber ich würde ihm tatsächlich so eine Art Vision wünschen, weil ich glaube, dann würden sich diese moralische Gefestigkeit, die Frau Lehmann jetzt ansprach, schon relativ schnell einstellen, wenn ihm selbst vielleicht noch etwas klarer würde, was jetzt besonders wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist, dann lässt man sich oft nicht so schnell triggern.
Also eine Vision, eine Idee, wo er hin will.
Politisch natürlich eine Vision, ja, klar. Also nicht die, wo man zum Arzt muss, was Helmut Schmidt mal sagte, sondern schon politisch. Agenda, hätte man vielleicht früher gesagt.
Ja, Frau dos Santos, ist das auch was, oder können Sie damit was anfangen? Ist das was Sie auch vielleicht vermissen beim Kanzler?
Also unsere politische Agenda ist ja im Grundsatz der Koalitionsvertrag, der ja eine Vision fürs Land darstellen soll. Ich habe Merz bisher nicht so erlebt, dass es ihm an Ideen fürs Land fehlte und auch nicht an Vorstellungskraft. Ich habe ihn auch eher selber als Treiber teilweise dieser Themen auch im Bundestag wahrgenommen. Deswegen, klar, gute Ideen sind immer gebraucht, und ich glaube, wir dürfen auch niemals müde dabei werden, weiterzuentwickeln, wie es eigentlich auch mit unserem Land in allen Themen weitergehen soll. Und trotzdem bietet der Koalitionsvertrag dafür ja eine gute Grundlage.
Als Treiber, Frau Lehmann, hat man ihn ja auch als Oppositionsführer, hat man ihn ja sehr stark als Treiber wahrgenommen. Ist er jetzt so ein bisschen gebremster als Kanzler?
Ja, vor allen Dingen ist er so zerrieben zwischen den verschiedenen Lagern. Also er versucht es ja irgendwie allen so ein bisschen recht zu machen. Also den konservativen Kräften in seiner eigenen Partei, dem Koalitionspartner der SPD, den Christsozialen und dann auch noch dem einen oder anderen Ministerpräsidenten außer Markus Söder. Und die Folge ist, glaube ich, dass er so niemanden so richtig recht machen kann. Und getrieben ist er vor allen Dingen auch von der politischen Stimmung im Land. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er sich dann zu Äußerungen wie Stadtbild und so weiter, wir haben dieses Problem im Stadtbild, hinreißen lässt und es dann tagelang nicht schafft, das klarzuziehen oder sich zu entschuldigen. Ich fand Frau Merkel damals noch moralisch gefestigter, die damals ganz klar gesagt hat, also sie erkennt nicht, ob jemand auf der Straße einen deutschen Pass hat oder nicht.
Ich möchte diesem Eindruck jetzt nochmal ausdrücklich widersprechen. Ich nehme Merz überhaupt nicht so wahr, dass es ihnen an einem moralischen Kompass fehlen würde. Was man, glaube ich, sagen muss, dass er seine Rhetorik manchmal nicht so gut im Griff hat und recht impulsiv agiert. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass der frühere Kanzler Scholz sehr oft dafür kritisiert worden ist, ihm mangele es an Emotionen und an Temperament. Jetzt haben wir einen Kanzler, der ein gewisses Temperament hat und manchmal Dinge sagt, die schneller, glaube ich, aus ihm rauskommen, als es reflektiert ist. Diese Stadtbilddebatte, da würde ich jetzt ungern dieses Fass nochmal aufmachen, aber ich fand, es war eine unselige Debatte, die vor allem von den Medien hochgetrieben worden ist. Dafür würde ich jetzt nicht Merz verantwortlich machen.
Ja, da gab es schon Auslöser dafür.
Was heißt von Stimmungen getrieben? Er setzt bestimmte Themen. Was heißt von Konservativen getrieben? Er ist selber ein Konservativer, er ist Vorsitzender einer konservativen Partei und hat sich bemüht, das konservative Profil der CDU zu schärfen. Und ich meine, das war überfällig, denn da gibt es oder gab es eine Leerstelle.
Mhm. Trotzdem ist ja die Frage, hat er ein Gespür für Stimmungen und weiß er, was er damit auslöst? Und wie gesagt, wir müssen jetzt nicht diese Debatte wieder aufmachen, aber das wäre schon nochmal eine Frage auch an Sie, Frau Dos Santos. Hat er ein Gespür zum Beispiel für das, was junge Menschen bewegt?
Natürlich hat er ein Gespür dafür. Also ich kann, neuestes Beispiel, ich komme gerade vom Geburtstagsempfang und ich erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, dass auch ein großer Teil seiner Familie mit dabei war, unter anderem auch einige seiner Enkelkinder.
Er hat sieben.
Und ne? Er hat sieben, ich glaube, fünf davon waren sogar da. Und er hat am Ende seiner eigenen Rede, und das war jetzt keine Stunde Lage der Nation, sondern wirklich ein kurzer Gruß zu seinem eigenen Geburtstag, nochmal gesagt, und da war es ja wirklich nicht gefragt, dass er nochmal klarstellen wollte, warum wir das eigentlich alles machen. Und das ist ja was viele Politiker auf und ab sich selber nochmal prüfen, warum mache ich das eigentlich, aber was man auch gerne dann nochmal nach außen artikuliert. Und da war völlig klar, er macht das und er hat auf seine Familie rekurriert, nicht nur für seine eigene Familie, sondern auch für diese Generation, zum Beispiel seiner Enkel. Und ich kaufe ihm das zu 100% ab. Ich habe noch keinen Moment gehabt, wo ich daran gezweifelt habe, dass er ein Familienmensch ist, dass er da auch moralisch völlig klar ist und sagt, das sind doch diejenigen, für die wir wollen, dass unser Land gut läuft. Und deswegen fand ich das absolut authentisch und das passt so gut dazu. Jetzt ist eine junge Generation ein dehnbarer Begriff, ob man da jetzt schon die Enkelkinder mit meint oder auch die jetzt schon 20, 30 oder nachher 40 sind.
Oder die junge Gruppe in der Unionsfraktion.
Oder die junge Gruppe im Bundestag. Und wenn wir eh schon bei dem Thema sind, also es ist auch Aufgabe der jungen Gruppe, ja für diese Belange zu kämpfen im Bundestag. Mhm. Ich wäre enttäuscht, wenn die junge Gruppe das nicht machen würde.
Okay.
Und gleichzeitig habe ich Merz nie erlebt, dass er da inhaltlichen Zweifel dran gelassen hat.
Überzeugt Sie das, Frau Lehmann?
Nö.
Aber das geht ja.
Und ich finde auch, also dass das eine ist, was er will und was er ankündigt zu wollen und das andere ist, was er tatsächlich macht. Also ich finde, da ist eine große Fallhöhe zwischen Ankündigung und echte Reformpolitik, echte Wirtschaftswende, echte Migrationswende und dem, was am Ende tatsächlich dabei rauskommt. Und ich finde, was er gemacht hat, ist, die eigenen Erwartungen oder die Erwartungen an sich selbst so hoch zu schrauben. So nach dem Motto, wenn ich als da erstmal im Kanzleramt sitze, dann läuft die Wirtschaft hier schon. Das werdet ihr alle sehen. Das liegt allesamt an meinem unfähigen Vorgänger, dass das so schlecht lief. Und jetzt merkt man eben, das hat er nicht geschafft. Und dann zu sagen, na ja, das ist, die Medien nehmen unsere Erfolge zu wenig wahr oder da werden Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Nee, so ist ist es nicht. Also diese Regierung hat einfach nicht das geliefert, was sie versprochen hat. Und das liegt vor allen Dingen an denen, der zu viel versprochen hat, beziehungsweise der hochkomplexe Fragen versucht hat, auf eine sehr einfache Ebene runterzubrechen.
Aber da habe ich eine Rückfrage. Ja. Finden Sie wirklich, das wundert mich jetzt, Frau Lehmann, dass Sie das sagen, mit der Migrationswende, es gibt ja nun wirklich eine deutliche Verschärfung der Migrationspolitik in der Union. Das kann man jetzt befürworten oder ablehnen. Genau. Aber da ist ja eine signifikante Veränderung auch in der Rhetorik, aber tatsächlich auch in der politischen Programmatik vollzogen worden.
Im Übrigen auch in der Wirtschaftspolitik.
Also wenn man Migrationspolitik vereinfacht auf Verschärfung, dann stimme ich zu. Diese Verschärfung
haben allerdings auch schon
unter der Ampel angefangen. Und jetzt hat man statt 13.000, 17.000 Menschen abgeschoben. Wow! 4.000 Menschen mehr abgeschoben. Das ist Migrationspolitik für eine alternde Gesellschaft. Und wenn man sich mal anguckt, auf wessen Konto zahlt denn das ein? Die höchsten Kompetenzwerte in der Migrationspolitik hat momentan die AfD. Es scheint also so zu sein, dass Verschärfungen allein nicht dazu führen, dass die Leute sagen, okay, Problem gelöst.
Okay, das kann man ja so bewerten. Ich wollte nur da an der Stelle klären, weil Sie gesagt haben, Merz kündige etwas an, was er dann nicht einlöse. Das ist in der Migrationspolitik aus meiner Sicht nicht der Fall. Es gibt ja noch weitere Maßnahmen, die ergriffen worden sind, die man alle diskutieren kann. Aber also wenn wir jetzt den Kanzler danach beurteilen, würde ich sagen, für die Migrationspolitik trifft das nicht zu. Er hat das umgesetzt, was er angekündigt hat. Und obwohl genau die SPD in der Koalition ist.
Genauso muss man es für die Wirtschaftspolitik, finde ich, auch ergänzen. Also wir haben seit 20 Jahren das erste Mal wieder auch eine schrittweise, aber eine Senkung der Körperschaftssteuer. Wir haben das Sondervermögen, wovon man jetzt auch halten kann, was man will. Aber wir haben es, wir haben den Investitionsbooster. Also ich will jetzt keine schönen Namen aufzählen, aber das sind ja alles Maßnahmen, die dahinter liegen. Wir haben am Freitag in der ersten Lesung die Aktivrente, die auch auf diesen großen Komplex einzahlt. Und das sind schon für ein halbes Jahr große Punkte, die dabei sind. Und deswegen würde ich den Eindruck auch so nicht teilen.
Zweifelhaft haben Sie da Sachen auf den Weg gebracht, aber wenn man sich die Wirtschaftsdaten ansieht, sind sie schlecht.
Ja. Ja. Und Herr Kurs, und die Beliebtheitswerte des Kanzlers sind auch extrem schlecht. Und das wird weder den Kanzler noch der Union oder der schwarz-roten Koalition viel zugetraut. Wie erklären Sie das?
Ja, ich glaube eben schon, dass es diese Diskrepanz gibt. Was Sie aufzählen, das findet alles statt. Und die Arbeit im Maschinenraum ist auch oft tatsächlich keine, die man so gut in den Scheinwerfer stellen kann, das verstehe ich. Aber wir erinnern uns alle, es wurde ein Herbst der Reformen angekündigt. Ne? Der wurde dann auch zwischendurch abgeblasen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und was jetzt genau ist, das entzieht sich zumindest meiner Kenntnis. Und das ist natürlich schwierig. Das ist, glaube ich, diese Kakophonie oder Diskrepanz, die Frau Lehmann jetzt angesprochen hat. Ne? Und es ist doch auffällig, dass eigentlich regierungsseitig das Politikfeld, was sich am ehesten vielleicht im Sinne zumindest der Wählerschaft dieser Regierung entwickelt, das scheint mir die Migrationspolitik zu sein. Können wir finden, wie wir wollen. Aber ich glaube, es geht schon in die Richtung derer, die sich insbesondere für die Union entschieden haben, dass das am wenigsten, sage ich mal, rhetorisch bespielt wird. Herr Dobrindt? Fällt er in Debatten auf? Nicht mehr. Und ich würde das ausdrücklich als gut bezeichnen, weil er im Endeffekt handelt, möglicherweise auch Dinge vollzieht, die in der Vorgängerregierung schon auf den Weg gebracht worden sind. Aber das stört ja nun keinen. Ne? Hauptsache es zahlt aufs eigene Konto ein. Wohingegen in anderen Fällen, und da sehe ich den Kanzler dann eben schon, sehr, sehr viel rhetorischer Budenzauber abgefackelt wird. Aber das, was man dann sieht, doch ein bisschen kleinteilig ist.
Ja, aber was meinen Sie genau mit rhetorischem Budenzauber?
Ja, zum Beispiel eben den Herbst der Reform und eben die Wirtschaftskompetenz. Das habe ich, glaube ich, auch hier schon mal gesagt. In der Union, so lese ich, wird auch gesagt, dass der wirtschaftspolitische Politiker Friedrich Merz dafür bekannt sei, als Wirtschaftspolitiker bekannt zu sein. So richtige Inhalte, für die er da jetzt genuin wirklich festhaltbar, sichtbar steht, das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Und das ist dann eben eine Gelegenheit, den Mund zu halten. Und die ergreift an solchen Stellen, wenn man eh nicht so viel anbieten will. Und man kann auch nur eine Agenda. Und wenn Friedrich Merz eine außenpolitische vollzieht, dann finde ich das gut. Mhm. Ne, man kann nur eine Agenda letzten Endes durchsetzen. Aber wenn man sozusagen auf allen Feldern als Ankündigungskanzler in dem Fall agiert und schlussendlich das Abliefern nicht ganz so Schritt hält, dann ist das schwierig. Und dann, das war ja Ihre Frage, ist das natürlich bei den Beliebtheitswerten auch festzumachen. Mhm.
Viele sagen ja auch, er gilt so als so ein, ja, als ein Mann der 90er, gerade auch in der Wirtschaftspolitik. Er redet dann davon, dass die Deutschen fleißiger sein müssen. Also hat er da, ist das ein Punkt, wo er halt eben auch durch sein Alter vielleicht bestimmte Dinge einer anderen Generation, auch was die Wirtschafts- und Arbeitsmoral betrifft, dass er das nicht so ganz versteht, wie er da punkten könnte?
Ich glaube nicht, dass es ihm an Verständnis mangelt, aber die Union hat in der Tat ein Problem in der Altersstruktur. Das sieht man ja, dass die Wählergruppe ab 70 Jahren plus die stärkste ausmacht für die Union und die Jüngsten sind dann, die haben am wenigsten Zulauf da in der Union. Das ist ein Problem. Das hängt auch damit zusammen natürlich, dass er jetzt heute 70 geworden ist und das ist jetzt kein Ausdruck von Altersdiskriminierung, wenn wir das jetzt hier besprechen, sondern es ist ja die Frage, wie können etablierte Parteien junge Wähler gewinnen. Und da kann man ja sehen, was bei der Linkspartei passiert und was bei der AfD passiert. Auch auf den Wegen der Social Media sind die sehr viel besser aufgestellt. Die haben es da aber auch leichter, weil sie viel stärker mit Emotionalisierung arbeiten, als das zum Beispiel bei der SPD und der CDU/CSU der Fall ist. Weil diese Dynamiken einfach anders funktionieren. Und das natürlich kriegt man nicht nur Wähler über
also die Sozialen. Der Kanzler löst keine Emotionen aus?
Naja, bei den Jüngeren auf TikTok jetzt wohl weitaus weniger als eine Heidi Reicheneck. Das liegt ja ziemlich auf der Hand. Das ist Social Media nicht das einzige Instrument, um junge Wähler zu gewinnen. Aber man sieht hier, glaube ich, schon ein Problem, das dieser ältere konservative Bundeskanzler hat. Aber ich denke trotzdem nicht, dass man daraus ableiten kann, ihm mangele es grundsätzlich an Verständnis für die Problematik und was die Wirtschaftspolitik betrifft. Ich finde, woran es der öffentlichen Debatte oft ein wenig mangelt, ist ein Grundverständnis von demokratischer Politik. Das ist ja nicht so, dass man etwas ankündigt und übermorgen ist alles anders. Das geht weder in der Migrationspolitik so, noch in der Wirtschaftspolitik. Wir haben jetzt dieses Investitionsprogramm und ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet.
Aber es war Kanzler Merz, der gesagt hat, im Sommer werden Sie was spüren.
Ja, das ist natürlich, also da würde ich auch zugestehen, genau. da ist er zu schnell dabei. Das gilt ja auch für die Schuldenbremse. Ich finde nicht, dass der Fehler von Merz darin bestand, dass er die Schuldenbremse gelockert hat, sondern dass er vorher das Gegenteil angekündigt hat. Genau. Und ich nehme ihm ab, dass er, als es diese schreckliche Szene gab im Oval Office mit Trump und G.D. Vance und Zelensky, dass ihn das so entsetzt hat, dass die weltpolitische Lage sich dermaßen verändert hat. Aber er hätte vorhersehen müssen, dass es mit der Schuldenbremse so nicht weitergehen kann. Und dadurch ist ihm das auf die Füße gefallen, dass sein Amtsantritt war dann gleich verbunden mit einer Infragestellung seiner Glaubwürdigkeit. Das ist natürlich ein strategisches Problem.
Und dann gibt es doch jetzt aber die manifeste Vermutung, so würde ich das mal nennen, weil ich das selber auch nicht belegen kann. Aber viele Stimmen sagen ja, dass ein Großteil der sogenannten Investitionen, die jetzt mit dem Geld, das frei geworden ist, im Sondervermögen, auf den Weg gebracht werden, dass ganz viele in den Bestand dann doch reinfeuern. Und das kann ich wiederum mit dem Anspruch des Ordnungspolitikers Friedrich Merz lieber so gar nicht in Einklang bringen. Ne? Ja. Wenn man im Endeffekt eben nicht das tut, was Investitionen beinhalten, nämlich versucht, das Geld sich quasi selber refinanziert, sondern schlussendlich nur zum Beispiel eine marode Infrastruktur perpetuiert, anstatt sie zu verbessern. Das, glaube ich, kann es nicht sein, womit wir das dann doch ja extrem viele Geld am Ende verwenden.
Ja, wie sehr, Frau Dos Santos, steht die SPD dann doch im Weg? Also es gab ein Geschenk von Lars Klingbeil auch, und zwar den Zettel Verantwortung für Deutschland. Das ist der Titel des Koalitionsvertrages. Mhm. Und da hat Lars Klingbeil ihm, als er das notiert hatte bei einer Verhandlung, irgendwie ihm jetzt gerahmt geschenkt. Und vielleicht sagt man nochmal, am Ende ist ja der Titel geworden. Und er sagt halt eben auch, dass ich will, dass diese Regierung Erfolg hat. Ich will, dass Friedrich Merz Erfolg hat, sagt Lars Klingbeil heute beim Geburtstag. Wie sehr nehmen Sie ihm das ab?
Ich nehme ihm das schon ab und ich habe auch kein Interesse daran, irgendein Blame Game zu betreiben, wer jetzt wie viel Prozent von welchem Pur-Programm verhindert oder ähnliches. Wir haben einen Koalitionsvertrag, da haben wir gute Einigungen und gleichzeitig ist es auch kein Geheimnis, dass wir zwei unterschiedliche Parteien sind, mit der CSU sogar drei. Genau. Und die auch unterscheidbar sein müssen und sollen. Und das finde ich auch richtig. Und gleichzeitig haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Das drückt dieser Zettel aus, den er geschrieben hat. Das drückt der Koalitionsvertrag auf. Das drückt aus, dass wir eine gemeinsame Regierung haben. Es hat ja auch keiner gesagt, dass das einfach ist. Aber die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen in diesen Themen, wir haben über Wirtschaft gesprochen, über Migration gesprochen, das ist was, das, wo sowohl CDU, CSU als auch SPD sich bewegen müssen. In manchen Themen fällt das vielleicht uns leichter, in manchen Themen fällt es der SPD leichter. That's democracy, das tut auch manchmal weh. Und auch ich bin ungeduldig und wünsche mir in manchen Themen da mehr Bewegung. Aber gleichzeitig hat keiner von uns, glaube ich, Interesse daran, dass das scheitert. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, kann ich mich über viele Dinge ärgern und das tue ich auch regelmäßig, ist auch Teil des Jobs, aber gleichzeitig, wir haben einfach eine Verantwortung und das muss funktionieren. Und ich glaube, dass auch die SPD das versteht.
Ja. Wie sehr ist es ein Hindernis, auch dass Friedrich Merz vorher keine Regierungserfahrung hatte?
Das merkt man ganz deutlich, finde ich. Also er kam ja aus diesem Oppositionsmodus, der wenig konstruktiv war, wie ich fand. Also alles, was die Regierung macht, ist erstmal grundsätzlich Mist und wir haben eigentlich die besseren Rezepte. Und das hat man dann schon gemerkt, weil klar war, hinter den wohltönenden Worten war dann oft wenig Substanz. Also die besseren Rezepte hatte man im Zweifelsfalle auch nicht. Ich habe Merz eigentlich als jemanden wahrgenommen, der immer gesagt hat, ja, wir müssen mehr arbeiten und die Steuern müssen runter und dann wird das schon.
Also ja, ein bisschen einfach jetzt gesprochen, oder?
Ja, aber ich fand es auch sehr einfach, was die Union da präsentiert hat, ehrlich gesagt. Und ich finde, jetzt geht es doch darum anzuerkennen, also wir sind ja in einer extrem schwierigen Lage und diese Regierung ist auch in einer extrem schwierigen Situation. Erstmal, es gab keine andere demokratische, stabile Alternative. Insofern wünsche ich und wahrscheinlich auch jeder hier am Tisch, dass das Erfolg hat. Und dann, wir haben eine außenpolitische, globale Situation, die extrem ungünstig ist für Deutschland, weil es gibt diese freien Märkte, in die Deutschland seine guten Waren verkauft hat, irgendwie nicht mehr in dem Maße, wie es für unser Exportmodell förderlich wäre. Es gibt die billige Energie nicht mehr. Wir haben Krieg mitten in Europa. Wir haben einen Klimawandel und eine Erderwärmung, die sich gen 3 Grad bewegt. Und also Deutschland steht in jeder Hinsicht unter Druck. Und wir haben im Innern eine Bedrohung unserer Demokratie durch antidemokratische Kräfte und eine Gesellschaft, wo immer mehr Ältere sich versorgen lassen müssen von immer weniger jungen Menschen. Ja? Und die Antwort auf all diese Probleme kann doch nicht sein, wir müssen irgendwie die Migration meistern. Also das ist mir sozusagen dann immer zu kurz gefasst. Ich erwarte von dieser Regierung, dass sie sich nicht von Stimmungen treiben lässt, sondern dass sie auch mal Klartext spricht und dass sie den Mut hat, den Leuten zu sagen, ja, wir müssen Migration regeln, aber zum Beispiel, wir brauchen Zuwanderung, liebe Leute. Wir brauchen
400.000
Menschen pro Jahr und wir gehen das an. Und das Problem im Stadtbild sind nicht die Menschen mit dunkler Haut.
Das hat er doch gar nicht gesagt.
Das hätte er mal sagen können. Das sind nicht die Menschen, die irgendwie eine andere Hautfarbe haben, sondern das sind die Menschen, die zu uns gehören, die hier willkommen sind. Und wir sind dankbar, dass ihr da seid.
So, also da muss ich ja jetzt mal reingehen und muss sagen, ich wundere mich dann doch, weil wenn er dann Klartext spricht, dann ist es ja anscheinend doch nicht genug. Und in der Opposition, in der letzten Wahlperiode, haben wir eine ganz große Anzahl der Ampelanträge zugestimmt als Oppositionsfraktion. Also zu sagen, dass das rein destruktiv war, was wir da veranstaltet haben, halte ich ein bisschen für zu einfach. Merz war ein brillanter Oppositionsredner.
Genau, rhetorisch. Er war ein brillanter Redner.
Er ist immer noch ein brillanter Redner, nur natürlich hat er eine andere Rolle. Also er ist in der Führungsrolle als Bundeskanzler und dass er dann nicht eine Oppositionsführerrede hält, halte ich ehrlicherweise auch für Teil seiner Aufgabe, dass er diesen Shift macht. Das ist eine der Aufgaben, die er da hat. Und gleichzeitig haben Sie, würde ich total zustimmen, beschrieben, was für eine komplexe Lage wir haben. Und da ist es doch genauso, und ich mache mir da keinen schlanken Fuß, sondern muss ganz ehrlich sagen, das tut er und das sagt er auch. Also ich bin selber nicht in Deutschland geboren, habe zu keinem Zeitpunkt mich angesprochen gefühlt von dieser Debatte. Ja. Und gleichzeitig hat Merz im Bundestag selber schon mehrfach gesagt, dass Menschen mit Migrationshintergrund mit nicht nur im Umfeld Gastarbeiter oder ähnliches, sondern auch heute einen großen, wesentlichen Teil auch zu unserer Gesellschaft beitragen. Hat er gesagt, nehmen Sie ihm offensichtlich nicht ab, schließe ich daraus, aber doch, er hat es gesagt.
So. Ich nehme ihm das ab.
Und das ist etwas, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und gleichzeitig machen wir es uns ja jetzt eben auch nicht einfach. Ich habe eben beschrieben, in was für einer Lage wir auch in der Koalition sind. Das ist einfach so. Und ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass er es versucht, mit einem Satz zu beantworten. Also das ist ja nicht der Stil, wie auch eine Volksparteipolitik macht, sondern versuchen, zu verantwortlichen Kompromissen zu kommen. Und das macht Merz als Bundeskanzler genauso.
Ich finde, was einer sachorientierten Auseinandersetzung sehr im Weg steht, das hat wieder was damit zu tun, auch wie die Medien agieren und wie bestimmte Akteure in den sozialen Netzwerken agieren. Das sind so sehr ideologische Reflexe auf beiden Rändern. Da kommt dann eine Zuschreibung zu Merz von beiden Seiten. Einmal heißt es, also von links heißt es, Merz und die CDU, die seien konservativ, konservativ sei gleich rechts und rechts sei gleich rechts. Extrem. Und schon ist ganz viele sagen, dass diese Debatte
ist gleich rechtsextrem.
Ja, das also ist das wird
diese
ganz
feine doch, Unterscheidung.
Ja, diese Gleichsetzung, die kommt ganz oft.
Von dann wem denn?
Werden die von bestimmten linken Gruppierungen, von bestimmten linken Stimmen, wo das ganz schnell gleichgesetzt wird, dass wir gegen rechts, das Konservative mit dazugehören. Und das wird Friedrich Merz und es wird auch der Union nicht gerecht und schon gar nicht der Haltung, der dezidiert klaren Haltung von Merz gegenüber der AfD. Und von rechts kommt aber die Zuschreibung, Merz sei im Grunde genommen und die ganze Union auch rot-grün-links manipuliert. Und wenn man die CDU wählt, bekomme man linke Politik, was völliger Unfug ist. Aber das geistert so durch die Debatte und verzerrt völlig die sachliche Auseinandersetzung. Und ich halte das für ein ganz großes Problem. Und ich finde, man muss das mitbedenken in der Beurteilung von Merz, wenn man zu einer fairen Beurteilung kommen möchte. Denn damit muss die Politik zurzeit umgehen. Es gibt ständig Verzerrungen von beiden Seiten. Wir haben so ein Freund-Feind-Denken in unserer öffentlichen Debatte. Und wenn man sich äußert, wird man sofort einem bestimmten Lager zugeordnet, obwohl man vielleicht gar keinem Lager angehört. Ja, aber das ist ein ganz riesiges Problem.
Wie könnte Merz da beitragen, also mehr zu einen, vielleicht weniger dann auch zu spalten? Wenn man merkt, bei der Bürgergelddebatte, Herr Koster.
Ich finde nicht, dass er Merz spaltet.
Nee, also mehr zu einen, anstatt noch, also mehr vielleicht Leute auseinanderzutreiben, die sagen, das ist die eine Richtung, das ist die andere Seite. Man merkt es ja bei der Debatte ums Bürgergeld. Da entsteht ja auch der Eindruck, dass die Leute, die bisher werden so in einen Topf auch geworfen. Also das ist ja eine Debatte, die auch sehr scharf geführt wird.
Ich finde nicht, dass die Bürgergelddebatte scharf geführt wird. Ich finde, es ist ein Erfolg der CDU, dass sie sich da durchgesetzt hat. Das kann man jetzt, also unabhängig davon, wie man das bewertet. Aber ich fand es doch erstaunlich, wie weit die SPD da gegangen ist. Es soll ja das Bürgergeld gar nicht mehr geben. Ich finde, dass diese Sanktionen plausibel sind. Man kann das legitimieren. Aber es hat jetzt doch Teile der SPD auch in eine Identitätskrise gestürzt. Aber ich finde nicht, dass die Debatte scharf geführt ist. Das Bürgergeld ist ganz unbeliebt in der Bevölkerung. Es gab ein großes Akzeptanzproblem. Die Sozialdemokraten haben es versäumt, das als Instrument für mehr soziale Gerechtigkeit zu vermitteln. Das sieht man ja in den Umfragen. Mhm. Viele Bürger sahen das als soziale Hängematte und haben es abgelehnt.
Herr Cosby, wie sehen Sie es, wie die Diskussion ums Bürgergeld?
Also ich würde jetzt Frau Bethke schon zustimmen, dass es erstens ein Erfolg der Union ist, aber zweitens eben einer, den der Union die SPD auch angeboten hat, ne? Die sich damals so scharf von der eigenen Agenda-Politik abgegrenzt hat und sich irgendwo, ich würde so weit gehen und sagen, eine Grube gegraben hat. Die SPD ist von ihrem Selbstverständnis her, zumindest von dem, das ich ihr zuschreibe, eine Partei sozusagen der Arbeiter, der Arbeitenden, könnte man heute auch sagen, wäre mir jetzt ehrlich gesagt egal. Und das heißt, sie müsste eigentlich ein Interesse daran haben, dass Leute arbeiten und alles andere sozusagen zumindest nicht allem anderen nicht denselben Rang beimessen. Und da hat die SPD aus meiner Sicht sich sehr verheddert. Da ist jetzt mehr Klarheit reingekommen, aus meiner Sicht. Und es war unbeliebt, das würde ich auch so unterschreiben. Und zwar bis tief in die SPD-Wählerschaft. Vielleicht nicht in die SPD-Funktionärschaft hinein, aber in die SPD-Wählerschaft. Ja. Und grundsätzlich, ich muss immer diese Einführungsvorlesung politisches System der Bundesrepublik halten, das Erste, was ich den Leuten da erkläre, ist hier der große Wurf und so, das passiert nicht bei uns. Das ist ja auch so. Aber aus den Gründen, die Frau Lehmann genannt hat, ne, es ist jetzt tatsächlich so, das fast im Wortsinn, man sehe mir die Metapher nach, die Einschläge näher kommen. Das Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr. Frieden ist auch schon mal größer gewesen auf der Welt und in Europa. Man müsste doch, glaube ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, man müsste, glaube ich, wirklich mal auf sowas wie einen großen Wurf, den es so nicht gibt, aber dann vielleicht im Sinne von getrennten Tanzbereichen kommen. Ja? Dass man wirklich sagt, dieses Politikfeld, da kriegt ihr jetzt euren Willen und jenes Politikfeld, da kriegen wir unseren Willen. Beispielsweise, nur als Beispiel, ja, warum nicht sagen, die SPD kriegt den Skalp-Vermögensteuer, ja? Der Staat nimmt an der Stelle Geld ein und die CDU kriegt den Skalp-Rente, soziale Sicherungssysteme, insbesondere was die Grundsicherung, wo wir doch schon drin sind, anbelangt und entlang dieser Linien zusammenkommen. Ich glaube, das würde tatsächlich als Problem erkannt handeln seitens der Regierung von einer breiten also Wählerschaft wahrgenommen werden. Ich will nicht sagen, so soll es gemacht werden, nee, aber etwas entlang dieser Linien. Ja. Ich weiß, wie schwierig das ist, Frau Dos Santos. So. Ja, ich will Ihnen ja auch nicht so weltfremdes Kram unterleiern, aber es ist eben wirklich so, dass wir mit den doch eher kleinteiligen Maßnahmen, die Sie eingangs aufgezählt hatten, die passen nicht so richtig in die Zeit. Es tut mir leid.
Ich verstehe den Wunsch danach, dass man sagt, man macht eine Liste und dann vergibt man sozusagen Erfolge oder Siege und verkauft das als Gesamtpaket und alle sind happy. Aber so läuft es ja nicht.
Aber
die Frage, warum läuft es so? Warum läuft es so nicht? Also der erste Punkt, der mir wichtig war, damit ich den jetzt auch nicht vergesse, wenn wir in dieser und wenn wir über Wirtschaft und Migration und Außenpolitik sprechen und geteilte Tanzbereiche, dann haben wir die ja in zumindest in einigen Punkten. Also Merz hat uns, und das vergessen wir, weil es vor der Sommerpause lag, so ein bisschen, innerhalb von wenigen Wochen erstmal wieder aufs internationale Parkett zurückgeholt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Das ist etwas, was wir, weil wir jetzt ja viel über Innenpolitik gerade erstmal gesprochen haben, man jetzt schon wieder vergisst, weil es jetzt schon wieder selbstverständlich ist, was vielleicht auch gut ist, weil man sagt, okay, ist erstmal abgehakt. So einfach ist es natürlich auch nicht. Bei den Konflikten, die wir haben, alles fein, wird das jede Woche neu justiert. Aber das, was er da in den ersten Wochen und Monaten international gemacht hat, und ich bin hin und wieder ja auch in der Welt unterwegs, da wird einem anders begegnet, nachdem er da auf dem Gipfel war. Und das ist jetzt für ihn keine Raketenwissenschaft gewesen, sondern Teil auch seiner Biografie, seiner Identität. Das ist ihm, glaube ich, nicht schwer gefallen, um es mal so zu sagen. Finde ich, ist ein großer Verdienst, der sein Tanzbereich jetzt erstmal war, den er sich ja auch ein bisschen auserkoren hatte, gemeinsam mit dem Außenminister. So, und wenn wir jetzt aber weitergehen, würde ich Ihnen zustimmen. Natürlich haben wir viele Punkte, in denen man rein faktisch inhaltlich bestimmt sagen kann, man gönnt jetzt hier dem Erfolg und dem Erfolg. Aber die Parteien und die Koalitionsfraktionen haben ja auch eine Verpflichtung ihren Wählern gegenüber, ihren Mitgliedern gegenüber, zu sagen, wir haben dafür gekämpft, dass aus unserem Wertefundament, aus unserem Punkt möglichst viel umgesetzt wird. Das ist beim Koalitionsvertrag der Fall. Da hat man ja sowas Ähnliches ein bisschen, indem man darum ringt. Und natürlich hat man das auch in Einzelheiten bei Gesetzen. Also es ist die Aufgabe des Parlaments, ehrlicherweise, und auch jedes Abgeordneten. Und deswegen glaube ich schon, ist ein Punkt, warum das nicht funktioniert, darum zu ringen. Natürlich auch, und natürlich geht es da auch um Deutungshoheit und natürlich geht es da auch darum, dass man da reingeht, das durchzusetzen. Deswegen glaube ich, wird das schwer umsetzbar sein. Aber haken Sie gerne.
Ganz kurz anhaken. Das wäre wirklich mal die Aufgabe der Regierung, des Kabinetts und eigentlich auch des Regierungschefs. Ne? Zu sagen, Leute, jetzt mal große Einigung, jeder hat einen, wünscht dir was und dann kommt die Kröte. So. Nein, das kann man nicht im Parlament machen, das können Sie nicht in den Ausschüssen von unten. Ich bin voll hier der Team Demokratie und so, ja. beschäftige mich auch viel mit dem Bundestag, aber bei allem Respekt, das kann er nicht leisten. Das muss schon von oben kommen. Und es ist klar, dass das wahnsinnig voraussetzungsvoll ist, aber man muss halt so an Alternativen denken. Und die sind halt alle, wenn ich es mir bei Lichte besehe, wirklich schlechter. Und Sie hatten ja eingangs selbst erwähnt, dass man Kröten schlucken muss. Warum nicht diese Form von Kröten? Ja, das sind jetzt mal größere. Bisher kriegt man sie in Scheibchen serviert und ständig schmeckt alles irgendwie krötig. Ja? Was zu dem allgemeinen unzufriedenen Grundduktus, den wir im Land ja haben, beiträgt. Und deswegen mein Plädoyer, sozusagen die Kröte im Ganzen zu servieren. Aber woanders dann auch wirklich auf dem, jetzt übertrieben gesprochen, ne, im Sinne der Veranschaulichung, woanders dann aber auch auf dem Silbertablett wirklich mal nennen, um martialisch zu bleiben,
Skandal
erreichen zu können. Jetzt genug
von Ihnen. Ich verstehe das nicht so richtig, weil wenn ich Ihnen zuhöre, dann könnte ich den Eindruck bekommen, dass wir eine Regierung haben, die komplett dysfunktional ist, die sich immer in den Haaren liegt, die nicht handlungsfähig ist, die keine Kompromisse schließen kann. Das ist doch alles gar nicht der Fall.
Aber die Umfragen
sind schlecht, aber es ist eine journalistische Krankheit, ständig auf diese Umfragen zu
gucken
und sich davon steuern zu lassen. Wenn man natürlich bekommt die Regierung zurzeit, und zwar glaube ich, es wäre relativ egal, welche Regierung, ganz viel ab. Die bekommt die schlechte Stimmung im Land ab. Wir haben leider schlechte Stimmung. Ich finde zum Teil nicht berechtigt in Deutschland. Den meisten Menschen geht es hier immer noch ziemlich gut und ich wäre froh, wenn dieses Bewusstsein mal etwas tiefer durchdringen könnte. Wir müssen uns gerade alle am Riemen reißen und das ist anstrengend und wir stehen vor großen Umbrüchen oder sind schon inmitten von Umbrüchen. Es gibt große Ungewissheiten, aber trotzdem ist im Großen und Ganzen dieses Land immer noch funktionsfähig und die Regierung auch. Ja. Also dafür, dass, wie es losging und wie weit entfernt SPD und Union voneinander standen, auch aufgrund dieser AfD-Abstimmung, die Merz angeleiert hat, wo Mützenich bekanntermaßen der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD noch davon sprach, Merz habe das Tor zur Hölle aufgestoßen. funktioniert das doch im Großen und Ganzen ziemlich gut. Und das gilt es doch auch mal anzuerkennen. Wir haben hier gerade zu kämpfen mit einer stärker werdenden Rechtsextremen.
Also, Sie haben ja völlig recht. Das gilt erstmal anzuerkennen. Es ist nicht so schlimm, wie die Rechten immer sagen. Wir stehen nicht kurz vorm Abgrund und die Altparteien haben auch nicht alle ausgedient und wir werden auch nicht von oben bis unten belogen und wir sind auch nicht in China-ähnlichen Zuständen.
Man darf auch seine Meinung sagen.
Man darf seine Meinung sagen. Alles super. Und wir diskutieren hier über verschiedene Lager hinweg.
Zivil.
Das ist gut. Aber trotzdem hat diese Regierung ja die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das auch noch in 10 Jahren möglich ist. Und ich finde, so reizvoll dieses Modell ist. Jeder sucht sich seinen Skalp. Also quasi nach dem Vorbild. Ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung. Ja, die SPD hat damals die Rente mit 67 eingeführt. Es wäre jetzt eigentlich an der Union, vielleicht die Erbschaftssteuer zu reformieren oder man kann sich ja was. Aber es gibt ja tatsächlich Probleme, die diese Regierung zusammen lösen muss und nicht jeder für sich. Also ich glaube, Rente ist ein gutes Beispiel. Also wir haben ein Rentensystem, wo alle sagen, irgendwie das funktioniert nicht mehr mit unserer Altersstruktur. Aber ist es jetzt, sollen wir es jetzt der CDU zu überlassen, zu sagen, naja, dann arbeiten eben alle mehr und am Ende kriegen sie weniger raus. Und also, wer kann, der spart noch ein bisschen privat vor Aktien. Super, super Modell. Oder gilt es dann nicht verschiedene kluge Vorschläge aus verschiedenen Lagern, möglicherweise eine Verbreiterung der EinzahlerInnenbasis und so weiter zusammenzuführen, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass meine Generation, aber auch noch meine Kinder irgendwie im Alter ein Leben, also ein Existenzminimum haben, beziehungsweise einen Lebensstandard haben, wo sie sagen müssen, ich muss nicht Flaschen sammeln.
Ja, Frau Dos Santos, Sie machen dem Kanzler es ja schon dann schwer in dieser Koalition. Sie gönnen ja dann der SPD den Skalp nicht
das
mit der
Rente.
Das
sehe ich anders. Also jetzt muss man erklären, wie das jetzt mal. Einen Schritt zurückgegangen. Es ist ja nicht nur so, dass wir, wenn wir nur Rente als Thema hätten, dann wäre es ja, also wäre auch das schon eine schwierige Aufgabe, fair enough. Aber dann würde man vielleicht systematisch drangehen, Schritt 1 bis 10 und dann ist im Land wieder alles toll. Wir haben aber 20 Rententhemen quasi nebeneinander und gleichzeitig, wenn man Außenpolitik dazu zählt. Also um nochmal darauf zurückzukommen, in was für einer Lage wir da gerade sind. Mhm. Und das sind auch nicht alles Probleme, die in den letzten 6 Monaten entstanden sind, um das auch mal zu sagen. Das ist schon mal ein Punkt, wo wir an ja systematischen Fragen dran sind, wie funktioniert unser Land an gewissen Stellen. Und da sind wir beim Thema Wirtschaft, also ich kann es ja gar nicht breit genug fassen, das ist auch eine systematische Frage. Ja. Wie wird in unserem Land eigentlich noch der Anreiz dazu gegeben, was zu erwirtschaften? Was ist eigentlich mit Gründungen? Was ist eigentlich mit dem Sozialsystem? Also, um das mal breiter zu fahren, haben wir das ungefähr mal 20. Und wenn es dann um die Rente geht, also ich habe das eben schon gesagt und ich sage das gerne noch mal expliziter, die junge Gruppe im Bundestag, das sind in der Unionsfraktion die Abgeordneten, die beim Wahltag unter 35 waren, weil das ja jetzt auch nicht für jeden vielleicht ein geläufiger Begriff ist. Die haben natürlich,
das sind 18.
In der letzten Wahlperiode waren das 15, haben es schon ein bisschen verbessert. Geht noch was, aber es ist schon mal ganz gut.
Die Verjüngung der
Union. Wir haben auch da mehrere Baustellen, die wir sicherlich beherzt angehen, aber das sind nicht nur Abgeordnete, die jetzt sagen, wir kümmern uns jetzt mal so ein bisschen um Generationengerechtigkeit, sondern erstens, wir haben alle Wahlkreise, um die wir uns kümmern. Wir haben alle Themen, die wir in Ausschüssen betreuen oder Aufgaben in Fraktionen oder sonst wo. Das heißt, es ist jetzt kein Verein, der sich zusammengetan hat, um mal zu gucken, wo könnte man dem Kanzler oder der Koalition das Leben schwer machen, sondern die vielleicht aber gerade, weil das gleichzeitig bedeutet, dass man eben dann auch Mitglied der Jungen Union noch ist, altersmäßig, ein bisschen mehr darauf achten, was zum Beispiel mit dem Thema Generationengerechtigkeit ist. Und das ist jetzt gerade bei der Rente eben der Fall. Ich finde im Übrigen, und da haben sich beispielsweise Johannes Winkel, aber auch Pascal Reddich als Vorsitzender der jungen Gruppe und viele andere Kolleginnen und Kollegen über jetzt einige Wochen hinweg auch sehr fachlich zu geäußert. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt wahrgenommen, dass da jetzt eine fundamentale Revolution angezettelt wurde im Sinne von, wir machen jetzt hier gar nichts mehr. Sondern es geht um ganz fachliche Punkte und vor allem im Kern darum, was über den Koalitionsvertrag hinaus sozusagen ja dann auch da passieren soll und was das auch für Folgekosten mit sich bringt. Und ich habe sowohl Friedrich Merz in der Sache nicht erlebt, dass er sagt, ihr habt sie nicht alle oder genauso wenig auch in der Fraktion niemanden, sondern es geht um die Diskussion, was machen die Kommissionen, was macht man jetzt im Gesetz und wie einigt man sich darauf. Das ist alles total technisch, aber im Kern geht es ja darum, haben wir als dann Regierung, aber auch als Fraktion ein Bewusstsein dafür, was das auch an Kostenbelastung für eine junge Generation mit sich bringt. Und dass die junge Gruppe darauf hinweist, ist nicht nur deren Aufgabe als junge Menschen. Genauso übrigens gibt es ganz viele Kollegen.
Was damit passiert.
Genau.
Also sie können ja gefährlich werden, wenn sie mit 18 Stimmen.
Das ist ja wunderbar. Nicht, das macht natürlich, natürlich noch mehr
Druck. Bei einer Mehrheit von 12 Stimmen.
Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um Selbstzweck, sondern wir sind im parlamentarischen Verfahren. Es gibt Berichterstattergespräche mit der SPD, um zu schauen, ob man da auf eine Einigung kommt. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da auch was Gutes erreichen. Im Übrigen, wie mit den anderen Themen auch. Also wir arbeiten das Thema für Thema ab. Nicht, weil es so viel Spaß macht, 1000 Dinge gleichzeitig zu machen, kann es auch machen, aber weil das Programm einfach so ist, wie es ist. Und da ist Rente eben ein Thema von.
Und ein anderes Thema, worüber natürlich auch stark gerungen wird, ist das Thema Wehrpflicht. Auch ein Thema, was junge Leute eben besonders angeht. Ich sage es nochmal, weil so haben wir auch angefangen mit der Sendung, sind 70 Jahre, ist das ein gutes Fund, mit dem man wuchern kann an Erfahrungen, weil man einfach einen ganz anderen Überblick hat? Oder ist es doch letztendlich ein Hindernis, Herr Kross, weil man bestimmte Punkte nicht... Ist das jetzt Altersdiskriminierung?
Ja, ich fühle mich ja immer noch jung. Von daher lasse ich mich darauf jetzt nicht ansprechen. Aber also ich glaube, das wissen wir natürlich erst hinterher so richtig. Aber die Antwort befriedigt sie nicht, das verstehe ich auch. Und deswegen noch ein bisschen mehr. Ich glaube, was Friedrich Merz jetzt als Kanzler auszeichnet, ist weniger das reine Lebensalter, die so guten Gene, die er sich selber nachsagt. Ich würde sagen, die sind ja auch durchaus sichtbar. Von daher mag er jünger sein, biologisch gefühlt, wie auch immer, ne, als jetzt rein biologisch. Kurzum, aber er hat halt die Erfahrung, mangelnde Erfahrung sozusagen jetzt in Regierungshandeln ist angesprochen worden, aber er hat auch eine ganz andere Karriere mal gehabt, ne, als eigentlich einziger. Ne? Wir können Ludwig Erhard nehmen, der war vorher Prof, okay, aber dann ist er schon in die Politik rein. Konrad Adenauer war mal raus, aber war dann eben natürlich auch komplett raus, war verfolgt, hat sich aber gleichzeitig noch vor Gericht sehr um seine Pensionsbezüge bemüht, also hat irgendwie Weiterverwaltung gemacht, selbst im NS, wenn man so will, auf eine Weise. Und Friedrich Merz ist der eine, der da privatwirtschaftlich aktiv war und sozusagen noch mal eine ganz andere, um es mal ganz erstmal neutral zu sagen, Lebenswirklichkeit kennengelernt hat. Ob die aber, und da kommen wir zurück zum Anfang der Sendung aus meiner Sicht, ob die jetzt so wahnsinnig nah dran war an der Wählerschaft, sagen wir es mal so, des medianen Wählers, wie wir den immer in der Disziplin dann immer nennen, also des sehr durchschnittlichen Personen, die in Deutschland so lebt, das mag ich dann doch aus am Tegernsee mit dem Flugzeug zur Hochzeit nach Sylt und so weiter und so fort. Und möglicherweise, und jetzt beantworte ich doch noch Ihre Frage, ja. Hat das dann wiederum damit zu tun, dass er sich manchmal doch so schwer tut, einfach mal was zu sagen, was einerseits die richtige Emotionalität, die man auch mal braucht, die es vielleicht bei vergangenen KanzlerInnen manchmal auch hat vermissen lassen, die richtige anzuschlagen. Ne? Sondern das sind dann so Versuche, so irgendwie volksnah rüberzukommen und die Frucht nicht richtig und die fahren ihm dann komplett selbst in die Parade. Ja. Und deswegen ist sein Alter, um ihn endgültig zu beantworten, ist sein Alter vielleicht nicht das Problem, aber seine zwei Karrieren, die kommen ihm ab und zu mal in die Quere.
Okay, aber ist nicht ein Vorteil auch, Frau Bethke, dass er Vater und Großvater ist? Ist das nicht eine Erfahrung, die hatte man ja vorher lange nicht im Kanzleramt?
Mir ist da jetzt das Politische zu stark privatisiert. Also wenn ich das mal so zusammenfassen könnte. Ich glaube, dass das Alter für diese Frage nicht ausschlaggebend ist. Es wäre nicht der Ansatz meiner Überlegungen, sondern tatsächlich die sachbezogene Frage, brauchen wir eine Wehrpflicht? Was bedeutet das? Ja. In welcher Form können wir das umsetzen? Ist das akzeptanzfähig? Was bedeutet das für die jungen Menschen? Und tatsächlich ist das ja eine vollkommen andere Frage jetzt. Wenn man zur Bundeswehr geht, dann könnte das bedeuten, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht. Das ist ja, können wir, die wir hier sitzen, oder also doch auch Sie, ja gar nicht in der politischen Sozialisation mehr nachvollziehen. Und da geht es richtig um was. Und da finde ich nicht ausschlaggebend, ob Merz 70 ist oder 60 oder 50.
Und die Frage nach der Familie, da sagen Sie, das ist zu privat, aber Sie sagen ja selber, er betont das ja, dass er für
zur Beurteilung, zur politischen Beurteilung des Kanzlers würde ich das nicht heranziehen. Mhm.
Ich finde ja, das Private ist politisch. Insofern spielt es, glaube ich, schon mit rein, ob man diese Erfahrung in seiner Lebenswirklichkeit macht oder nicht. Es münzt sich halt zum Beispiel in der Migrationspolitik oder in der Bürgergelddebatte nicht eins zu eins um. Also zu sagen, Familien können sämtliche Leistungen gekürzt werden bis hin zur Miete, impliziert ja, dass das indirekt auch oder direkt auch Kinder treffen kann. Also da nehme ich den Kanzler als nicht besonders einfühlsam und kinderliebbar. Aber ist Alter ein Hindernis? Ja, es kann ein Hindernis sein, besonders in unserer Zeit, wenn man sich Neuem öffnen muss, bereit sein muss, für neue Ideen auch unterschiedlichen Lagern zuzuhören. Ich nehme
Friedrich Merz durchaus als jemanden wahr, der bereit ist zuzuhören, aber ist er auch bereit, ganz neue Ideen zuzulassen und zu sagen, also dieses Dogma, das haben wir jetzt als Union die ganze Zeit vor uns hergetragen, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Ist es konservativ, zum Verbrenner zurückzukehren? Ich glaube nicht. Es wäre konservativ, die Schöpfung zu bewahren und zu sagen, wir müssen auch in der Mobilität neue Wege gehen.
Also die Schöpfung zu bewahren ist zum Beispiel eins, was in so unserer Präambel vom Grundsatzprogramm steht.
Genau. Aber man findet, wenn ich da kurz einwerfen darf, sehr viel, das finde ich, ist das größte Defizit der jetzigen Koalition, ist das Thema Klimaschutz. Tatsächlich ist es sehr schwer, das strategisch gerade zu vermitteln, weil die CDU hat da, Merz hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn er jetzt das Klimathema groß machen würde, verliert er Wähler. Die Gefahr ist sehr groß. Man konnte es bei der Ampel sehen und die AfD wird noch stärker. Hört er darauf nicht? Wird der Klimaschutz vernachlässigt? Das ist wirklich eine richtig schwierige Situation.
Ja. Noch ein Thema für die Aufgabe?
10 Sekunden.
Genau, um darauf zurückzukommen. Jedenfalls bin ich mir absolut sicher und ich habe Merz als einen Menschen kennengelernt, der auch neugierig auf sein Gegenüber ist. Deswegen würde ich sagen, kann er das.
Okay, gut. Also, Clara kann hier, Frau Wege, Frau Dos Santos, Frau Lehmann, Herr Koss, vielen Dank für die Diskussion. Morgen reden wir über eines der Themen, über die wir auch schon geredet haben, nämlich über die Migration, verschärfte Migrationspolitik, Streit um Abschiebungen nach Syrien. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Das war die Phoenix-Runde von heute. Jetzt kommt Phoenix der Tag. Bis dann. Tschüss.